Ja, dann möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen uns heute mal wieder beschäftigen mit der Offenbarung. Wir hatten vor einiger Zeit die Einleitung zu Kapitel 6 betrachtet. Ich werde trotzdem dieses Mal ganz kurz noch eine Einordnung machen. Also Offenbarung Kapitel 6, die Siegelgerichte. Und ganz konkret werden wir uns heute mit den apokalyptischen Reitern beschäftigen, die in Kapitel 6 thematisiert werden. Nun, bevor ich beginne, stellt man sich ja immer wieder die Frage, warum überhaupt sich mit solch einem Thema beschäftigen. Ja, die apokalyptischen Reiter, das sind Reiter, die in der Offenbarung eben beschrieben werden, die auftreten werden, die mit verschiedenen Gerichten in Verbindung stehen, die uns jetzt hier und jetzt nicht betreffen. Und viele Dinge, die in der Offenbarung beschrieben sind, betreffen uns tatsächlich nicht direkt. Deswegen sagen auch manche mit der Offenbarung, da braucht man sich gar nicht so beschäftigen, weil ja nur wenige Sachen treffen auf uns zu. Stattdessen sollten wir uns mit der Nachfolge und so weiter beschäftigen, mit den Dingen, die für uns jetzt und hier wichtig und relevant sind. Tatsächlich ist es so, dass die Offenbarung selbst uns eine große Ermutigung gibt, uns mit der Offenbarung zu beschäftigen. Es heißt nämlich in Offenbarung 1, Vers 3, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Und tatsächlich ist die Offenbarung das einzige Buch der Bibel, wo wir gleich am Anfang solch eine Verheißung haben. Natürlich ist die Bibel voller Verheißungen, dass wir uns mit ihr beschäftigen, mit sämtlichen Büchern der Bibel. Aber hier haben wir im einzigen Buch, das einzige Buch, wo wir solch eine Verheißung haben, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Also eine besondere Ermutigung für uns, uns auch mit diesem Buch zu beschäftigen. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass viele Aussagen in der Bibel, auch im Alten Testament, prophetischer Natur sind und zukünftig sind. Und dass wir uns auch damit natürlich beschäftigen sollen. Die Frage, es gehört ja nicht in unsere Zeit oder betrifft uns jetzt nicht, zum Beispiel die apokalyptischen Reiter. Auch die müssen wir mal wirklich hinterfragen, weil wir beschäftigen uns ja auch mit dem Alten Testament, zum Beispiel mit dem Volk Israel. Und wir leben jetzt aber nicht unter dem Gesetz. Also was habe ich davon, wenn ich mich mit David beschäftige oder Samuel? Ja. Paulus sagt uns ganz klar, dass all diese Menschen gelebt haben, um uns ein Vorbild zu hinterlassen, dem wir nacheifern sollen. All die Glaubenshelden, auch die alttestamentlichen Glaubenshelden, die sind für uns ein Vorbild. Auch finden wir im Alten Testament Prinzipien, ja, wie Gott ist, ja, Eigenschaften Gottes, Prinzipien, Eigenschaften Gottes, Handlungen Gottes, die für uns jetzt relevant sind und die wir anwenden sollen auf uns, auf unser Leben. Und genauso ist es auch bei zukünftigen Dingen. Auch die zukünftigen Ereignisse zeigen uns Prinzipien des Handelns Gottes auf, die wir auch jetzt auf unser Leben anwenden sollen. Das heißt, egal mit welchem Buch der Bibel wir uns beschäftigen, die Bibel ist voll von Dingen, die wir anzuwenden haben und sollen auf unser Leben. Es ist natürlich klar, dass die 613 Gebote des Alten Testamentes von uns nicht einzuhalten sind, weil es sind Gebote, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Aber trotzdem ist das Alte Testament voll von Dingen, von Ereignissen, von Handlungsweisen Gottes, die uns auch für jetzt eine Ermutigung sind, ein Vorbild sind, ein Ansporn sind und ganz wichtig sind für unser Leben. Deswegen klammern wir auch das Alte Testament nicht aus. Wir beschäftigen uns mit der Zeit im Paradies. Wir beschäftigen uns mit der Zeit der Patriarchen, mit der Zeit des Gesetzes, mit der Zeit der Propheten, die ja auch zur Zeit des Gesetzes auftraten. Mit all den Dingen beschäftigen wir uns und ziehen daraus das, was wir lernen sollen und müssen aus dem Wort Gottes, um ein Leben in Gottes Furcht zu führen. Und genauso trifft das zu auf die Offenbarung. Und wie gesagt, die Offenbarung hat diese spezielle Verheißung und Ermutigung, uns damit zu beschäftigen. Jetzt ist es natürlich so, dass manche Sachen in der Offenbarung schwer zu verstehen sind. Das habe ich ja auch schon thematisiert. Und wenn jetzt jemand sich noch nicht viel mit der Bibel beschäftigt hat, dann wird er manche Dinge vielleicht nicht so gut verstehen. Das macht auch nichts, denn das kann ja auch eine Ermutigung sein, sich noch tiefer und weiter mit der Bibel zu beschäftigen. Natürlich sind am Anfang des Glaubenslebens die Dinge der Nachfolge wichtig, die Grundprinzipien, die in den Briefen aufgezeigt werden, aber auch das Alte Testament enthält ja wichtige Wahrheiten. Und die Offenbarung enthält ganz viele Zitate oder Anspielungen auch auf das Alte Testament und somit ist es auch wichtig, uns mit dem Alten Testament zu beschäftigen und dann auch irgendwann mit Endzeitdingen. Also wenn jemand jetzt heute sagt, was diese Reiter bedeuten, da sind manche Dinge für mich noch unverständlich, ist das nicht schlimm. Ich werde am Ende eine Anwendung machen und ich hoffe, die Anwendung, ja, von der profitieren wir alle, egal wie weit wir sind in unserem Glaubensleben. Und so ist es eben, was ich gesagt hatte, das Wichtige, dass wir auch immer überlegen, wie können wir diese Wahrheiten auf uns ganz konkret anwenden, auf unser Leben. Ja, wie können wir davon profitieren? Können wir dadurch gesegnet werden? Und deswegen, das trifft auch auf die apokalyptischen Reiter zu. Wir wollen eben diese Einordnung nochmal machen. Diese Folie habe ich schon mehrfach gezeigt, um einfach aufzuzeigen, wo wir uns gerade befinden in der Offenbarung. Wir haben in der Offenbarung selbst eine Einleitung. Wir sehen dann immer noch in Kapitel 1 Christus als Richter, der verherrlichte Christus. Und dann haben wir Kapitel 2 und 3 die Gemeinde auf der Erde. Das sind die Sendschreiben, die 7 Sendschreiben an die Gemeinden. Da ist die Gemeinde noch auf der Erde. Die Entrückung ist also noch nicht geschehen. Wir haben dann die Entrückung und daraufhin die Heiligen im Himmel, die ihre Kronen vor Gott niederwerfen, die Gott anbeten. Wir sehen dort Gott, wie er angebetet wird, und wir sehen auch das Lamm Gottes, das angebetet wird. Und diese vorbereitende Szene geht dann über eben zu letztendlich der Gerichtshandlung der Offenbarung. Und das beginnt ab Kapitel 6. Da haben wir eben diese Gerichte. Wer jetzt die Einleitung das letzte Mal nicht mitgehört hat, kann das auch im Nachhinein noch tun. Wir beschäftigen uns also hier mit diesen 7 Siegelgerichten. Danach kommt ein Einschub, dann 7 Posaunengerichte, wieder ein Einschub und dann die 7 Zorneschalengerichte. Und alles hat letztendlich seinen Höhepunkt dann in der Wiederkunft Christi in großer Kraft und Herrlichkeit auf diese Erde, woraufhin dann das tausendjährige Reich aufgerichtet wird. Dann kommt der große weiße Thron und dann die Ewigkeit. Wir beschäftigen uns dementsprechend auch mit dem Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist eine Bezeichnung für die Trübsalzeit. Es beschreibt nicht immer die ganze Trübsalzeit. Auch darauf bin ich etwas eingegangen. Diese Trübsalzeit teilt sich in 2 Teile auf. Ja, und zwar die Gesamtlänge der Trübsalzeit wird 7 Jahre betragen. Und die 2 Teile sind jeweils aufgeteilt in 3,5 Jahre. Also genau in der Mitte wird sie geteilt. Die erste Hälfte in die zweite Hälfte der Trübsalzeit. Und wenn wir jetzt natürlich uns beschäftigen mit den Siegelgerichten, befinden wir uns in der ersten Hälfte der Trübsalzeit. In der Mitte der Trübsalzeit wird der Antichrist auftreten und die Herrschaft der Welt erlangen. Er tritt schon vorher in Erscheinung, auch das werden wir heute noch sehen, haben es auch schon etwas thematisiert. Aber in der Mitte der Trübsalzeit wird er die Weltherrschaft haben, wird Anbetung fordern und es werden nur noch die kaufen und verkaufen können, die das Zeichen 666 auf der Hand oder auf der Stirn haben. Es wird also eine sehr schlimme, schwere Zeit werden, ja, noch schwerer als die Zeit davor, die, wie wir heute sehen werden, auch schon sehr, sehr schwer ist mit sehr vielen Unglücken, Gerichten, Katastrophen. Der Herr wird wiederkommen am Ende der zweiten Hälfte, dementsprechend auch am Ende der gesamten Trübsalzeit und wird den Antichristen vernichten mit dem Hauch seines Mundes und dann sein Reich aufrichten. Also so viel zur Einleitung, ganz kurz, kompakt. Wir beginnen nun eben mit den apokalyptischen Reitern mit der Öffnung des ersten Siegels. Ich lese Offenbarung 6, Verse 1 bis 2. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Wir erinnern uns daran, die vier lebendigen Wesen sind Engelwesen, die Gott anbeten, die Gott loben und preisen. Und wir hatten betrachtet in Kapitel 5, da haben wir uns beschäftigt mit der Frage, wer ist würdig, das Buch zu nehmen und die Siegel zu öffnen? Und die Antwort war, das Lamm ist würdig, die Siegel zu öffnen. Und das Lamm tritt jetzt hier eben in Erscheinung und öffnet eben das erste Siegel. Und beim Öffnen von dem Siegel passiert etwas, nämlich es wird stets ein Gericht über die Erde kommen. Das heißt, die Gerichte, die Szene ist erstmal im Himmel, wo das Lamm das Siegel öffnet. Auf der Erde kommt dann das Gericht. Aber wir sehen in all dem, von wo die Gerichte ausgehen. Die Gerichte gehen von Gott aus. Ja, die Gerichte kommen von ihm. Das heißt, die ganzen Gerichte der Offenbarung, auch wenn sie an verschiedenen Stellen klar von Menschen ausgeführt werden, nicht nur, es gibt auch Dämonen und andere Dinge, die passieren. Es gibt auch Naturkatastrophen, würde man es heute nennen. Aber es gibt Gerichte, wie wir sehen werden, die von Menschen ausgehen. Letztendlich steht aber Gott dahinter, der die Herrschaft hat, der letztendlich der König ist. Auch jetzt ist er der König, auch dann ist er der König. Er hat alles unter Kontrolle. Und er bringt dieses Gericht über die Erde. Und wir hatten auch schon betrachtet, was der Zweck eigentlich dieser Trübsalzeit ist. Diese Zeit, haben wir gesehen, wird ja auch genannt, eine Zeit der Drangsal für Jakob. Ja, also ein Zweck davon ist, das Volk Israel zur Umkehr zu bewegen. Und ein weiterer Zweck ist, ein Ende zu machen mit der Gottlosigkeit auf dieser Welt. Das Gericht ist also auch ein Zorngericht, das bestimmt ist für die Gottlosen. Und wir hatten bereits betrachtet, dass die Gemeinde nicht zum Zorngericht bestimmt ist und dass die Gemeinde eben auch im Himmel ist und nicht auf der Erde zu diesem Zeitpunkt. Es kommen jetzt also die Gerichte über die Erde. Gott hat die Kontrolle, das Lamm öffnet die Siegel und dann entfalten sich die Gerichte. Bei jedem Siegel ein Gericht. Später kommen wir zu den Posaunen, bei jedem Posaunenstoß ein Gericht. Und dann kommen wir zu den Zornesschalengerichten, bei jeder Zornesschale, die ausgegossen wird, ein Gericht. Dann hatten wir noch gesehen, dass das letzte Gericht, also das letzte Siegelgericht, enthält die sieben Posaunengerichte und das letzte Posaunengericht enthält die sieben Zornesschalengerichte. Also wir sehen hier das Lamm, das das Siegel öffnet. Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen mit Donnerstimme sagen. Und es sind ja vier lebendige Wesen. Deswegen gehen viele Ausleger davon aus, dass jedes lebendige Wesen ja, zur Sprache kommt. Jetzt redet eines von den lebendigen Wesen und sagt, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Und mit diesem ersten Reiter wollen wir uns jetzt beschäftigen. Das Lamm öffnet also das Siegel. Und jetzt ist es je nachdem, welche Übersetzung wir haben, ist es etwas anders ausgedrückt. Wir haben hier die Aussage, komm und sieh, und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Eine andere Variante ist, komm und ich sah. Ja, da ist es nicht komm und zieh, sondern die Aussage ist komm und dann die Antwort sozusagen darauf, und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Es ist von der Bedeutung jetzt nicht ein total riesiger Unterschied, aber es ist doch etwas anders ausgedrückt. Wer eine Elberfelder hat, wird es vergleichen können mit der Schlachter, dass es hier etwas anders ist. Und das sind unterschiedliche Varianten, Textvarianten, die hier zugrunde liegen. Und ich selbst kann mir sehr gut vorstellen, dass die Elberfelder hier die richtige ist, aufgrund von der Anzahl der Abschriften, die es dazu gibt. Ist aber, wie gesagt, kein gravierender Unterschied. Und deswegen machen wir jetzt auch weiter. Das weiße Pferd, es ist ein weißes Pferd, ein Reiter, der auf einem weißen Pferd reitet. Und für was steht die Farbe Weiß? Habt ihr schon mal gehört, dass Weiß oft in Verbindung mit Frieden steht? Ja? Das ist tatsächlich in vielen Kulturen der Fall, auch früher der Fall. Ja? Auch im Römischen Reich war das der Fall und in anderen antiken Kulturen. Also ist etwas, was sehr universell mit Frieden in Verbindung steht. Ja? Wenn wir jetzt die Bibel betrachten, dann sehen wir jetzt in der Bibel nicht die Aussage, Weiß steht für Frieden. Ja, es ist aber so bekannt, dass man davon ausgehen kann, dass das hier gemeint ist. Wir sehen natürlich Weiß in Verbindung mit der Herrlichkeit Gottes. Wir sehen Weiß zum Beispiel in Verbindung mit Sündenvergebung, was für uns Frieden mit Gott bedeutet. Da wir im nächsten Siegel aber eine Aussage haben, ja, die uns einen Hinweis gibt, können wir es davon ausgehen, tatsächlich steht das für Frieden. Das heißt nämlich in Vers 3, und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten, und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Ja? Bei dem zweiten Siegel wird der Frieden von der Erde genommen. Deswegen wissen wir, okay, davor gab es Frieden. Denn wie kann der Frieden von der Erde genommen werden, wenn er nicht da ist? Das heißt, hier Weiß in Verbindung mit Frieden. Wir müssen uns aber damit beschäftigen, ist es ein Frieden, der Gott wohlgefällig ist, ein Friede, der Gott wohlgefällig ist oder nicht? Wenn es Gott wohlgefällig ist, könnten wir sagen, ja, das weiße Pferd, ja, steht für Frieden, also muss es ja Jesus Christus sein. Und später, wenn er wiederkommt, heißt es ja auch, er kommt auf einem weißen Pferd. Also die Frage, könnte der Reiter auf dem weißen Pferd Jesus Christus sein, der Frieden bringt? Wir vergleichen das mal mit der Aussage in Offenbarung 19, um zu schauen, ob wir hier eine Übereinstimmung sehen. Offenbarung 19, Verse 11 bis 12. Da heißt es, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Also wir sehen ja durchaus gewisse Ähnlichkeiten. Der Reiter hier in Offenbarung 6 hat eine Krone, hier er hat viele Kronen. Könnte er irgendwo passen? Also es passt, aber wenn man es genau anschaut, in Wirklichkeit nicht. Erstens müssen wir uns überlegen, wann tritt denn Christus in Erscheinung? Tritt er am Anfang der Trübsalszeit in Erscheinung? Nein, wir wissen, er kommt am Ende der Trübsalszeit wieder, um den Antichristen zu vernichten und nicht am Anfang. Ja, er kommt auch nicht, also wir haben ja hier das lebendige Wesen, das spricht. Ja, wir haben das Lamm, das das Siegel bricht. Würde bedeuten, das Lamm, das ja Christus ist, bricht das Siegel und kommt dann selbst wieder und bricht dann danach das nächste Siegel. Also das würde schon mal gar nicht passen, weil das Lamm das Siegel bricht. Außerdem würde es heißen, dass Christus von diesem Engelwesen geschickt wird, ja, was auch wieder hier nicht zusammenpasst. Deswegen sehen wir hier diese Diskrepanz. Dann müssen wir betrachten, dass der Reiter aus Offenbarung 6 eine Überwinder-Siegeskrone, kann man auch als Siegeskranz übersetzen, trägt, im Griechischen Stephanos. Diese bekam man für eine Errungenschaft, zum Beispiel für einen Sieg. Der Reiter aus Offenbarung 19 hat die Königs- bzw. die Herrscherkronen, mehrere, Diadema im Griechischen. Das heißt, hier ist nicht mal dieselbe Krone gemeint, es sind unterschiedliche Kronen. Der Reiter in Offenbarung 6 hat eben einen Siegeskranz, während Christus hier viele Herrscherkronen hat. Also, es ist nicht Christus. Die Frage ist dann, wer ist dieser Reiter? Könnte es der Antichrist sein? Da muss man dazu sagen, dass einige Ausleger der Meinung sind, ja, sie sind zwar der Meinung, vieles spricht für den Antichristen, aber die anderen Reiter sind ja unpersönliche Kräfte. Krieg, Hunger, Tod. Ja. Man kann diese unpersönlichen Kräfte nicht irgendwie mit einer Person identifizieren. Deswegen könnte der Reiter auf dem weißen Pferd auch nicht der Antichrist sein. Ja, der Antichrist ist ja ein Mensch, der auftreten wird, der die Herrschaft über die Erde bekommen wird. Und das passt ja nicht zusammen. Wir haben drei unpersönliche Kräfte und dann soll der erste der Antichrist sein. Und das ist das Hauptargument, was dagegen angeführt ist. Und tatsächlich ist es sehr interessant, dass Ausleger, die sagen, es handelt sich nicht um den Antichristen, aber diesen Frieden, der dann kommt, doch wieder mit dem Antichristen in Verbindung setzen. Und viele Ereignisse, die zusammenhängen mit diesem Reiter, doch wieder mit dem Antichristen verknüpfen. Aber es sei eben nicht der Antichrist. Und ich muss hierzu einfach sagen, auch wenn es teilweise bekannte Ausleger sind, die sagen, es ist einfach, alle vier Reiter sind unpersönliche Kräfte, finde ich dieses Argument nicht überzeugend. Denn auch die anderen Reiter, wenn man das genau betrachten, stehen nicht für unpersönliche Kräfte. Die stehen nicht einfach für die Kraft, die Krieg verursacht, Hunger und Tod. Ja? Sondern wenn wir sehen, für was stehen denn solche Reiter? Wir haben das ja öfters in der Bibel. Dann stehen die für Aktivitäten von Engelwesen. Zum Beispiel Sacharja 1, Vers 8, die Reiter, die Erde durchstreifen. Und dann speziell auch Sacharja 6, ab Vers 2. In Sacharja 6, Vers 5 ist zum Beispiel von vier Geistern die Rede. Ja. Ruach im Hebräischen wird oft mit Winden übersetzt, hier wäre besser Geister. Von vier Geistern des Himmels, die ausziehen, nachdem sie vor dem Herrscher der ganzen Erde gestanden haben. Sie standen also vor Gott, um sozusagen ihren Auftrag zu empfangen und ziehen aus. Wie heißt es von Gabriel, der die frohe Botschaft überbringt? Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ja. Also die Engel stehen vor Gott, um ihre Befehle zu empfangen und diese dann auszuführen. Und deswegen haben wir es bei den anderen drei Reitern nicht mit unpersönlichen Kräften zu tun, sondern letztendlich mit Engelwesen, die eben beauftragt sind, diese Dinge auszuführen. Und das führt dann zu Krieg, das führt zu Hunger und das führt zu Tod. Natürlich haben wir immer noch einen Unterschied. Ja? Der Antichrist wäre ein Mensch, während wir hier mit Engeln zu tun haben. Aber auch dieser Unterschied ist absolut im Rahmen dessen, was wir hier lesen in der Offenbarung 6. Nämlich, wir sehen, dass der Reiter auf dem weißen Pferd der einzige ist, der eine Krone hat. Er unterscheidet sich also von den ganzen anderen Reitern diesbezüglich. Und er ist der einzige, von dem gesagt wird, dass er überwindet. Das heißt, dieser Reiter, ja, ist anders als die anderen diesbezüglich. Eben, diese Krone, diesen Siegeskranz hat er und er überwindet. Und deswegen ist es durchaus im Rahmen der Auslegung dieses Textes, dass wir sagen können, ja, der erste ist der Antichrist, während die anderen Engelwesen sind. Sie sind alle nicht unpersönlich, ja, sondern es sind immer Mächte oder dahinter, kann man auch sagen, auch der Antichrist. Wir wissen, der Antichrist ist nicht einfach ein Mensch, der auftritt und alles erreicht. Der Antichrist wird auch beherrscht von einem Engelwesen, ja? Nämlich von dem Anführer aller Engelwesen, dem Satan. Von diesem wird er beherrscht. Und die Bibel spricht auch von dem Geist des Antichristen, der jetzt schon wirksam ist, der jetzt schon Dinge vorbereitet. Somit, ja, das passt hier zu dem Antichristen. Deswegen gehe ich davon aus, dass hier der Antichrist gemeint ist. Durch den Antichristen wird es eine Zeit von falschem Frieden und Sicherheit geben. Auch das passt wieder zu der Aussage, dass es der Antichrist ist. Und das sagen eben auch die anderen Ausleger, die der Meinung sind, es ist eine unpersönliche Kraft. Sie gehen dann doch darauf ein, dass durch den Antichrist eine Zeit von falschem Frieden und Sicherheit kommt. Und zwar komme ich jetzt nochmal zurück auf das Buch Daniel. Im Buch Daniel, Kapitel 9, Vers 24 heißt es, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich eben über den Verwüster ergießt. Also der Antichrist wird einen festen Bund schließen für eine Woche mit dem Volk Israel. Das hatten wir betrachtet, deswegen gehen wir das nicht ganz tief drauf ein. Aber wird einen Bund schließen. Der Bund wird ein 7-Jahres-Bund sein. Ja, er wird nämlich theoretisch über diese gesamten 7 Jahre andauern. Also ein 7-Jahres-Bund. Der wird diesen Bund aber brechen in der Mitte der Trübsalzeit. Nach 3,5 Jahren wird er sich nicht an sein Wort halten und er wird dann Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Die Tatsache, dass hier Schlacht- und Speisopfer aufhören, zeigt uns, es gibt einen Tempel, in dem Schlacht- und Speisopfer dargebracht werden. Sonst könnte man sie nicht aufhören lassen. Juden wären nur bereit, diese Speis- und Schlachtopfer im wiederaufgebauten Tempel darzubringen. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass dieser Bund unter anderem dem Volk Israel ermöglicht, den Tempel wieder aufzubauen und diese Schlacht- und Speisopfer wieder darzubringen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt her ist der Antichrist, wenn er auch nicht die Weltherrschaft hat, schon so mächtig, dass er diesen Bund schließen kann und es dem Volk Israel ermöglichen kann, den Tempel wieder aufzubauen und die Opfer zu bringen. Deswegen ist der Antichrist auch eine Person, die vorher schon in Erscheinung treten wird. Ja, und das könnten auch wir miterleben als Gemeinde, wie er aufsteht, wie er auftritt und mehr Macht erlangt. So dass er am Anfang der Trübsalzeit diesen Bund eben schließen kann, den er dann bricht. Die Tatsache aber auch, dass er fähig ist, diesen Bund zu schließen, heißt, dass er auch Einfluss haben muss auf andere, die da eventuell dagegen sind. Und was bedeutet es denn, dass dort, wo eben auch Moscheen stehen, ja, ein Tempel aufgebaut wird und wieder praktisch Opfer dargebracht werden? Das heißt, einen großen Einfluss auch auf andere, zum Beispiel die muslimische Welt. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass hier ja eine Art Friedensabkommen auch erreicht wird, um das möglich zu machen. Dieses Abkommen wird aber dann gebrochen, Matthäus 24, 15 bis 16, und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und der Herr Jesus erwähnt jetzt diesen Gräuel der Verwüstung. Auch das ist ein weiterer Punkt für uns zu sagen, okay, der Herr Jesus erwähnt das sogar, also ein weiterer Grund, uns damit zu beschäftigen. Er sagt nämlich Folgendes. Er sagt, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Das heißt, in dem Moment, wo dieser Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, in der Mitte der Trübsalzeit, wird es für das jüdische Volk ganz schlimm. Und wenn sie das sehen, dass das passiert, sollen sie sofort fliehen. Sie sollen alle stehen und liegen lassen. Sie sollen nicht in ihr Haus zurückgehen. Sie sollen alle stehen und liegen lassen und sofort fliehen. Das ist die Aufforderung. Weil es jetzt ganz schlimm wird. Ja? Es fängt eine massive Verfolgung der Juden an, Angriff der Heere des Antichristen auf die Juden. Und deswegen müssen sie sich sofort in Sicherheit bringen. Also es ist hier komplett vorbei mit diesem Frieden. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 3 sehen wir eine allgemeinere Aussage. Da heißt es, wenn sie nämlich sagen, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Das ist eine allgemeine Aussage über die Endzeit. Das heißt, wir haben hier eine Zeit, ja, wo sie sagen, Friede und Sicherheit. Und wenn wir jetzt so die politische Situation anschauen, wir haben Kriege, wir haben Auseinandersetzungen, Konflikte, aber wir haben sehr viele, die über Frieden sprechen. Ja, sehr viele sprechen über Frieden. Und hier wird es bis zu einem gewissen Grad wirklich so weit eintreffen, dass die Menschen sagen, Friede und Sicherheit. Und diese Aussage hier in 1. Thessalonicher ist allgemein, bezieht sich eben nicht nur auf Israel, sondern allgemein die Situation. Es wird also diese Zeit kommen, Friede und Sicherheit, und die wird plötzlich zu Ende gehen. Und das Verderben wird sie überfallen. Wenn wir jetzt noch den Bogen betrachten, ja, ist euch vielleicht aufgefallen, dass der Bogen des Reiters keinen Pfeil hat, ja, dass keine Pfeile erwähnt werden. Und das könnte, sind manche Auslegungen der Meinung, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Siege dieser ersten Phase durch friedliche Mittel erreicht werden. Also Verführung, weil wir wissen, der Antichrist wird verführen, ja, Diplomatie, den Bund mit Israel, andere Friedensbündnisse, Friedensbemühungen, ja, ohne Kriege wird er hier das erreichen. Und natürlich ist dann so, dass er dann viel Anerkennung genießen wird, ja, schon in dieser Zeit, weil er fähig ist, das zu bewirken. Nun kommen wir noch auf diesen Punkt, dass gesagt wird, er wird siegen. Das heißt, und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Ja, auch überwinden. An anderer Stelle ist es auch mit überwinden übersetzt. Ja. Was bedeutet es, er wird siegen und überwinden? Und könnte das ein weiterer Hinweis darauf sein, dass es der Antichrist ist? Jetzt schauen wir mal, wer überwindet in der Offenbarung. In der Offenbarung überwindet das Tier die Heiligen. Offenbarung 11, Vers 7, 13, Vers 7, ja, auch Daniel 7, Vers 21, das Horn führt Krieg gegen die Heiligen. Das heißt, wir haben hier einen Krieg, ein Überwinden durch das Tier gegen die Heiligen. Außerdem, Offenbarung 15, Vers 2, die Heiligen, das Tier, also Menschen. Und dann überwindet noch das Lamm. Also die drei überwinden, Gruppen oder eben das Lamm selbst, das Tier die Heiligen das Tier und das Lamm überwindet. Und deswegen, wenn gesagt wird, dass der Antichrist überwindet und später wird gesagt, das Tier überwindet, dann passt es sehr gut zusammen, dass der Antichrist oder dass dieser Reiter eben der Antichrist ist und dass dieser Reiter das Tier ist. Nun kommen wir aber zum nächsten Punkt, wo Ausleger nicht einer Meinung sind. Darauf möchte ich heute nur ganz kurz eingehen. Das werde ich ausführlicher betrachten, wenn wir uns mit dem Tier beschäftigen, mit den zwei Tieren, mit dem Tier aus dem Meer und dem anderen Tier. Wir haben nämlich in der Bibel die Erwähnung von diesem Tier und vom falschen Propheten. Und tatsächlich ist es so, dass manche den falschen Propheten als den Antichristen bezeichnen und manche bezeichnen das Tier aus dem Meer als den Antichristen. Das muss man sich im Hinterkopf halten, dass es so ist. Es spricht aber vieles dafür, dass das Tier aus dem Meer der Antichrist ist, weil wir haben hier eine Nachahmung, wir können sagen eine Nachäffung der Dreieinigkeit. Ja. Bei der wahren Dreieinigkeit Gottes ist es ja so, dass Gott den Heiligen Geist in die Welt geschickt hat, er hat ihn zu uns geschickt, er wohnt in uns und der Heilige Geist bewirkt, dass wir das Lamm Gottes, dass wir Christus anbeten. Ja, das macht der Heilige Geist. Wir haben hier dieses Zusammenspiel vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und natürlich bewirkt der Heilige Geist auch, dass wir den Vater anbeten, aber er richtet auch unsere Aufmerksamkeit auf Christus. Denn er ist gekommen, um Christus zu verherrlichen. Bei der Nachahmung der Dreieinigkeit, ja, ist es so, dass Satan die Rolle des falschen Vaters einnimmt. Der Antichrist nimmt die Rolle des falschen Christus ein. Er ist der Antichrist, der Gegenchrist, der Christus nachahmt. Es wird sogar eine Auferstehung nachgeahmt des Antichristen. Und der falsche Prophet bewirkt, sagt uns die Offenbarung ausdrücklich, dass die Menschen das Tier anbeten. Ja, wir haben hier eben viel besser, wenn wir den falschen Prophet als die Nachahmung des Heiligen Geistes betrachten, der bei den Ungläubigen wirkt und der die Ungläubigen dazu verführt, dass sie das Tier anbeten. Und somit ist der Antichrist eben der Gegenspieler für Christus und hier entsprechend das Tier aus dem Meer. Ich werde da aber noch mehr Argumente bringen, wenn wir uns mit den entsprechenden Abschnitten in der Offenbarung beschäftigen. Jetzt nur vorweg, falls sich der eine oder andere wundert, warum ich jetzt hier den Antichrist erwähne. Also, das Ganze, die Aussage, dass eben dieser erste Reiter überwindet, ist eine weitere Bestätigung dafür, dass es um den Antichristen geht, dass es um das Tier geht und nicht einfach um eine unpersönliche Kraft. Genau, es ist also der Antichrist, der mit dieser Zeit des falschen Friedens und Sicherheit in Verbindung steht. Später werden wir sehen, wird er auch Gewalt anwenden, um seine Ziele zu erreichen, ja, um die Herrschaft über die ganze Welt zu erlangen. Es bleibt nicht bei diesem friedlichen Vorgehen. Diese ganze Entwicklung ist auch für uns in dem Sinne interessant. Wir wissen, dass wahrer Friede erst kommen wird, wenn Jesus sein Reich aufrichtet. Jesaja 9,6 und viele anderen Bibelstellen. Dieses Bestreben nach Frieden, ja, was wir sehen bei der UN und bei vielen Ländern und so weiter und so fort, ja, klingt ja alles so schön und so verführerisch. Und natürlich als Christen, wir freuen uns, wenn es Frieden gibt, wir beten dafür, dass es Frieden gibt, aber dieser Frieden, der durch die Nationen erreicht wird, ist oft ein fauler Friede, ist oft auch ein verführerischer Friede, der entsprechend in Kauf nimmt, dass doch einige auf der Strecke bleiben, dass einigen Gewalt angetan wird, was aber entsprechend dann sein muss. Und deswegen dürfen wir uns da auch nicht verführen lassen, ja, wenn wir diese ganzen Stimmen hören in den Medien und so weiter, diese Friedensbemühungen. Ja. Versteht mich nicht falsch, jeder Friede zwischen Völkern, der wirklich zu einem friedlichen Auskommen führt, ja, da können wir ja dankbar für sein. Und wir können dankbar sein, wenn in Ländern Frieden ist, Freiheit ist, den Glauben zu leben. Aber wenn dieser Friede zum Beispiel auf Kosten von dieser Freiheit ist oder dieser Friede tatsächlich zu Verfolgung der Gläubigen führt oder anderen Dingen, dann ist es ja letztendlich nicht mehr das, was erstrebenswert ist und was gut ist für die Gemeinde und letztendlich auch nicht für die Welt. Denn wenn die Gemeinde verfolgt wird, wenn die Gemeinde viel Schweres durchmacht und nicht mehr frei den Glauben leben kann und nicht mehr das Gebet der Gemeinde da ist, hat das letztendlich auch negative Auswirkungen auf die Herrscher, auf die Länder und die Herrscher. Natürlich ist es so, dass Verfolgung auch dazu führen kann, dass wieder andere zum Glauben kommen, weil Gott letztendlich alles in der Hand hält. Nun schauen wir uns das zweite Siegel an. Also das erste Siegel, wir haben hier diese falsche Zeit, diesen falschen Frieden. Und jetzt kommt das zweite Siegel, was diesen Frieden nimmt. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Also jetzt haben wir Krieg. Feuerrot im griechischen Pyros, ja, kommt euch vielleicht bekannt vor. Pyros, Feuer, Brand, das ist eigentlich die Farbe von diesem Pferd. Ja, es steht dort nicht rot, sondern feurig eigentlich. Aber weil Feuer so einen rötlichen Ton hat, passt das auch mit Feuerrot. Wird sonst nur in Offenbarung 12, Vers 3 verwendet, in Bezug auf den feuerroten Drachen. Ja, woanders kommt das Wort im Neuen Testament nicht vor. Und das feuerrote Pferd in Verbindung mit diesem großen Schwert erinnert uns an Blutvergießen, Krieg und Gericht. Ja, Feuer steht ja oft in Verbindung mit Gericht. Rot erinnert uns an Blutvergießen, an Krieg. Und genau für das steht dieses Pferd. Und auch der Herr Jesus hat das vorausgesagt. In Markus 13, Vers 7, in der Endzeitrede, sagt er: Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Ja? Auch dieser Krieg, der jetzt kommt, muss geschehen. Und auch hier sind wir erst am Anfang der Trübsalzeit. Ja, wir wissen, dass Jesus von den Wehen gesprochen hat, ja, diese Wehen der Endzeit, und ein Element davon neben Hungersnöten, Seuchen, anderen Katastrophen sind eben die Kriege. Und im Buch Daniel und in der Offenbarung werden mehrere Kriege während der Trübsalzeit beschrieben. Das heißt, Krieg wird ein fester Bestandteil dieser Zeit sein. Auch schon jetzt haben wir Kriege, weil wir bewegen uns ja letztendlich auf die Trübsalzeit zu. Und viele Dinge, die uns die Bibel voraussagt, die haben sich erfüllt oder sind dabei, sich zu erfüllen. Dann das dritte Siegel, Offenbarung 6, 5 bis 6. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen: Komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Was kommt jetzt? Wir können sagen, Inflation. So können wir das überschreiben. Schwarz steht oft in Verbindung mit Trauer und Klage. Ja, zum Beispiel lesen wir in Jeremia 8, Vers 21. Wegen des Zusammenbruchs der Tochter meines Volkes bin ich ganz zerbrochen. Ich trage Leid und Entsetzen hat mich ergriffen. Und wörtlich heißt es hier: Ich bin schwarz. Ja, ich bin aschefarben, ich bin dunkel. Und wir wissen, dass Trauer oft mit Sacktuch, Asche und so weiter in Verbindung stand. Deswegen wörtlich diese Ausdrucksweise: Ich bin schwarz. So ist es aber auch in anderen Kulturen. Ja, bis heute hat sich der Brauch gehalten in vielen Ländern, also in Deutschland sehe ich seltener, dass man zu Trauer schwarz trägt. Und was bewirkt diese Trauer? Die schlimme Situation. Ja. Wenn wir uns das anschauen, ein Denar, das entspricht einem Tageslohn. Das heißt, für einen Denar musste ein Durchschnittsarbeiter einen Tag arbeiten. Und mit einem Maß Weizen, was die Person sich davon kaufen kann, dann zu diesem Zeitpunkt, konnte eine Person gerade so überleben. Das heißt, wenn man den gesamten Tagelohn ausgegeben hat, konnte man gerade so überleben. Wenn jemand Kinder hatte, konnte er auch auf Gerste zurückgreifen. Das war weniger nahrhaft. Ja, aber man hat immerhin noch drei Maß oder wird immerhin noch drei Maß bekommen, ja, in dieser Zeit. Gerste wurde oft als Tierfutter verwendet, aber da würde man drauf zurückgreifen. Zur Zeit des Johannes, als die Offenbarung geschrieben wurde, konnte man für einen Denar 8 Maß Weizen bekommen und 24 Maß Gerste. Ja, das könnte man sagen, ja gut, ich meine, kann man ja trotzdem noch überleben. Es ist aber so, man hat ja auch andere Kosten, ja? Man hat andere Lebenshaltungskosten, die fix sind, die fest sind. Ja? Wenn man nicht auf der Straße gerade leben möchte, muss man zum Beispiel gucken, wo man wohnt, wenn man nicht was Eigenes zum Wohnen hat. Ja? Das heißt, solche Preise, in dem Fall eine Verachtfachung der Lebensmittelpreise, führen zu Mangel und Hungersnot. Und das ist auch das, was wir hier sehen. Das ist tatsächlich auch oft die Folge von Krieg, ja, dass Lebensmittelknappheit herrscht, dass Hungersnöte kommen. Und es ist aber hier auch ausdrücklich ein Gericht. Das heißt jetzt hier, Öl und Wein schädige nicht. Manche sagen, ja, Öl und Wein, das steht für Luxus, also Luxusgüter werden nicht teurer. Das stimmt aber nicht überein mit dem damaligen Gebrauch von Öl und Wein. Ja. Öl wurde in ganz vielen Bereichen verwendet. Öl wurde auch in einem wichtigen Bereich verwendet, zum Beispiel im medizinischen Bereich. Das sehen wir beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter in Lukas 10, Vers 34, wurden die Wunden mit Öl und Wein versorgt. Also hier auch ganz wichtig. Das heißt, Öl und Wein war ein wichtiges Alltagsgut, was in dem Fall nicht teurer wird. Die Frage ist, wenn man aber alles fürs Essen ausgegeben hat, ob man sich dann noch Öl und Wein leisten kann. Ob man zum Beispiel für die medizinische Versorgung wirklich sorgen kann, die ja da sehr dringend ist. Ja. Im Allen sagt uns das, es ist eine sehr, sehr schwere Zeit. Eben die Zeit des Hungers, die Zeit der Not. Und deswegen passt das mit dem Schwarz, eine Zeit der Trauer auch. Ja, weil man eben miterleben muss, wie ja, Familienangehörige sterben, verhungern. Ja, all das muss man in dieser Zeit erleben und das ist eine Zeit und ein Grund für große Trauer. Kommen wir zum vierten Siegel. Das heißt hier, und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh, und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihm wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Ja, wir sehen hier, dass diese drei Elemente, die wir schon haben, hier nochmal erwähnt werden. Das Pferd ist der Tod und das Totenreich, der Hades folgt ihm nach. Ja, nur jetzt ist die Frage, was hat es mit den wilden Tieren der Erde auf sich? Haben wir nicht alle wilden Tiere der Erde bezwungen? Warum sollen die ein Problem darstellen? Wir haben die doch bezwungen. Ja? Der Mensch kann da nicht mehr so groß drunter leiden unter den wilden Tieren, oder? Das müssen wir uns vor Augen führen, wenn wir Krieg haben, wenn wir Zusammenbruch der normalen Ordnung haben. Dann sieht das ganz anders aus. Ja? Auch in Europa haben wir jetzt wieder den Wolf und den Bär. Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, die vermehren sich fleißig. Ja. Dann können wir schnell wieder Zeiten haben. Und wenn es keine Polizei gibt, die mal schnell für Ordnung sorgt, ja, dann können wir schnell wieder Zeiten haben, wo diese Tiere für uns eine Gefahr darstellen. Ja, wo wir Angst haben müssen, rauszugehen, weil es sein kann, wir werden vom Wolf, vom Bären, wie auch immer, angefallen. Ja, die vielleicht auch irgendwie unter der Knappheit leiden, ja, weil die Knappheit in der Trübsalzeit wird auch die Natur betreffen, wie wir noch sehen werden. Von daher werden auch die Tiere wieder zu einem Problem werden in dieser Zeit. Das fahle Pferd im Griechischen Chloros, kommt euch das bekannt vor, Chloros? Die Farbe bedeutet eigentlich eine fahle grünliche Farbe. Ja. An anderen Stellen wird sie auch einfach für die Farbe von Pflanzen verwendet. Das fahl, man könnte auch fahl grünlich übersetzen, passt aber hier trotzdem. An was erinnert uns dieses fahle Grün? Ja, einige Ausleger haben darauf hingewiesen, dass das daran erinnert an verwesende Leichen, ja, Leichname. Und das passt genau zu diesem Gericht, das hier kommt, nämlich der Tod. Ja. Der Tod kommt zusammen mit dem Totenreich Hades. Ja, Hades ist ja der Ort, wo die Toten hinkommen, nicht die Gläubigen, die an Christus glauben. Wo kommen die hin? Direkt zum Herrn Jesus, nach oben zu ihm. Ja. Während die im Unglauben sterben, zumindest zur jetzigen Zeit, kommen sie in den Hades, in das Totenreich. Praktisch der Hades nimmt die Seelen der Verstorbenen auf. Und somit geht hier Tod und Hades gehen Hand in Hand. Dann Schwert, Hunger und Pest werden oft zusammen als Gerichtsinstrumente Gottes verwendet. zum Beispiel Hesekiel 6, Vers 11, so spricht Gott der Herr, schlage deine Hände zusammen und stampfe mit deinem Fuß und rufe ein Wehe aus über alle schändlichen Gräuel des Hauses Israel. Durch Schwert, durch Hunger und Pest sollen sie umkommen. Hier muss ich noch darauf hinweisen, dass wenn wir den Text nochmal anschauen, Schwert, Hunger und Pest steht hier im Griechischen wörtlich bei Pest Thanatos. Und Thanatos heißt Tod. Ja. Wenn wir jetzt wörtlich übersetzen würde, es heißen, sie werden umkommen durch Schwert, Hunger und Tod. Ja. Also sterben, getötet durch Schwert, Hunger und Tod. Allerdings ist es so, dass es alte Schriften gibt, auch jüdische Schriften, die die Pest auch Thanatos, Tod nennen. Warum? Weil die Pest eine der schlimmsten Plagen war. Ja, durch die Pest wurden viele, viele hinweggerafft. Und deswegen ist es zu einem Synonym für den Tod geworden. Deswegen Schwert, Hunger und Pest und die wilden Tiere werden hier zusammen erwähnt. Übrigens in Hesekiel 14, 12 bis 21 werden alle vier zusammen erwähnt, also Schwert, Hunger, Pest und die wilden Tiere. Es heißt jetzt, und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und Pest, wörtlich eben Tod, und durch die wilden Tiere der Erde. Bei mehr als 8 Milliarden Menschen wären das mehr als 2 Milliarden Menschen, die umkommen. Es gibt noch ein Detail, was wir hier betrachten müssen von dem Text, und zwar bei dem vierten Siegel gibt es wieder unterschiedliche Übersetzungen. Entweder heißt es, und ihnen wurde Vollmacht gegeben über den vierten Teil der Erde, oder und ihm wurde Vollmacht gegeben über den vierten Teil der Erde. Bei ihm wäre dann eben dieser Reiter gemeint, ja, der die Vollmacht hat über den vierten Teil. Bei ihnen könnte dann der Reiter und der Hades gemeint sein, wobei der Hades ja eigentlich nicht selbst tötet, sondern die Seelen der Toten aufnimmt. So könnte mit ihnen, wenn ihnen die richtige Variante ist, könnten alle Reiter gemeint sein. Also alle vier Reiter. Und da praktisch hier auch die anderen Dinge erwähnt werden, die bei den anderen Reitern schon erwähnt worden sind, zumindest bei Abreiter 2, wäre das durchaus eine denkbare Variante, dass diese 2 Milliarden Menschen, wir wissen nicht, ob es 2 Milliarden sind, weil wir wissen nicht, wie viele es dann geben wird, dass diese Anzahl sich auf die Getöteten bezieht durch das gesamte Gericht der apokalyptischen Reiter. Unabhängig davon wissen wir, es ist eine riesige Zahl. Eine riesige, unvorstellbar große Zahl von Menschen, die umkommen. Und wir sehen hier, wie schlimm und wie gravierend in Gottes Augen die Sünde ist. Das ist wieder so ein Prinzip, das wir hier jetzt anwenden können. Und deswegen kommen wir auf die erste Anwendung an diejenigen, die Gott ablehnen. Ja, diejenigen, die Gott ablehnen, müssen möglicherweise durch diese Zeit durch. Und da heißt es, das zu beherzigen, was in Hebräer 10, Vers 31 steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, sich wirklich dem Gericht Gottes ausgesetzt zu sehen, ist etwas Schreckliches. In Hebräer 2, Vers 3 heißt es, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Ja, eine so große Errettung, das ist das Evangelium. Wir haben eine wunderbare Errettung durch den Herrn Jesus. Er bietet sein Evangelium an. Es wird angeboten, Menschen werden aufgefordert, Buße zu tun, umzukehren, zu ihm zu kommen. Es ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern es ist ein Befehl. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das heißt, jeder, der noch nicht zu Christus gekommen ist, dem wird befohlen von Gottes Seite, tu Buße und glaube. Also ihm wird nicht gesagt, ja, wenn du willst und es dir besser gehen soll und so weiter, dann hast du die Möglichkeit, zu Christus zu kommen, sondern die Bibel sagt, du bist ein Sünder, du bist verloren und du bist aufgefordert, es ist ein Befehl Gottes an dich, Buße zu tun und das Evangelium anzunehmen. Das Gericht Gottes besteht nicht nur in Leid und Tod, wie wir es hier sehen in der Offenbarung, sondern danach kommt eben der Hades, das Totenreich, und dann kommt das ewige Gericht, das kein Ende haben wird. Ein ewiges Gericht. Und wir sehen hier die Gerechtigkeit Gottes. Die dürfen wir auch nicht schmälern, indem wir sagen, vielleicht ist es doch nicht ewig. Die Gerechtigkeit Gottes fordert die ewige Bestrafung. So schlimm ist Sünde in Gottes Augen. So sehr hasst Gott Sünde, dass er hier das ewige Gericht verhängen muss. Und deswegen gilt die Aufforderung an dich, der du es bisher nicht getan hast. Komme zu Christus, komme zu ihm, um dich erlösen, um dich erretten zu lassen. Jesaja 53, Vers 5, da sehen wir, was er für uns getan hat. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es gibt einen, der an unsere Stelle getreten ist. Es gibt einen, der das Gericht, das wir verdient hätten, ertragen hat, der die Strafe erlitten hat, die wir verdient hätten. Das ist Jesus Christus. Er ist am Kreuz gestorben. Wegen unserer Übertretungen willen wurde er durchbohrt. Erkenne doch diese große Liebe zu dir und vertraue auf Christus, um Vergebung zu empfangen und nicht mehr unter dem Zorn Gottes zu bleiben. Dann haben wir natürlich auch eine Anwendung für all diejenigen, die zu Christus gekommen sind, die gläubig sind. Was können wir mitnehmen für uns? Wir sehen jetzt schon viele Kriege, Hungersnöte, Umweltkatastrophen, so wie unser Herr es vorausgesagt hat. Wir beobachten das jetzt. Wir sind jetzt in dieser Zeit, das zu sehen. Zum einen dürfen wir und sollen wir für Frieden beten, auch für die Betroffenen, für die Leidenden beten, auch beten, dass Gott das Leid zur Umkehr gebraucht, dass Menschen umkehren, dass Menschen nachdenken über die Ewigkeit und Buße tun. Wir wissen und haben das gesehen, ohne die Wiederkunft Jesu wird es keinen weltweiten Frieden geben, sondern einen falschen Frieden. Aber regional kann es sehr wohl Frieden geben. Regional kann Gott für Frieden sorgen, bei uns, und wir sind dankbar, dass das der Fall ist, und auch in anderen Ländern. Deswegen sollen wir auch beten für unsere Obrigkeit, für die, die an der Regierung sind. Wir sollen beten, dass wir uns weiter frei versammeln dürfen, dass wir weiter das Wort weitergeben dürfen, den Glauben leben dürfen, ohne Verfolgung. Und dann natürlich kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Situation besser wird und dass es morgen, übermorgen, in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren leichter wird, das Evangelium weiterzusagen, die ist gering. Ja, wir sehen eine Entwicklung in die andere Richtung. Solange wir aber diese Möglichkeit haben, sollten wir dankbar sein und es tun. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wir sollen die Zeit auskaufen und übrigens, dazu sei gesagt, die Tage sind seit der Zeit des Paulus böse. Und natürlich für uns zur Freude. Ja, und diese ganzen Freude lässt nicht außer Acht all das, was ich davor gesagt habe, dass es Leidende gibt, für die wir beten sollen. Trotzdem dürfen wir uns freuen. Das heißt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ja? Wenn wir die Zeichen der Zeit beobachten und sehen, das sind Dinge, die uns die Bibel angekündigt hat, dann wissen wir, wir sind der Ewigkeit einen Tag näher. Wir sind der Wiederkunft des Herrn einen Tag näher. Er kann jetzt kommen. Er kann heute kommen. Er kann morgen kommen. Und darauf dürfen wir uns freuen. Egal, ob alles um uns herum zusammenbricht, wir dürfen uns darauf freuen, dass er bald kommt, weil unsere Erlösung naht. Und so dürfen wir uns allgemein, die Bibel hat viele Aussagen, ich habe hier einige weitere aufgeführt, viele Aussagen darüber, dass wir in der Erwartung, in der beständigen Erwartung der Wiederkunft unseres geliebten Herrn leben sollen und dürfen, uns darauf freuen dürfen, dass er bald kommt. Amen.